dann steigen wir ein in den vierten Teil, Leben im Geistseminar, Umkehr, aber wie, mit Dr. Hans-Martin Lochner.
Ja, vor nicht allzu langer Zeit hörte ich etwas, was mir bis dorthin auch unbekannt war. Ich weiß zwar, dass es die Heilige Schrift in den alten handgeschriebenen Schriften, die uns überliefert sind, dass es da verschiedene Abweichungen gibt, kleine Abweichungen. Und da wurde mir gesagt, beim Vaterunser gibt es auch so eine Abweichung, nämlich dass es nicht heißt, dein Reich komme, sondern dein Geist komme zu uns. Dass also direkt im Vaterunser um die Ausgießung des Geistes gebeten wird. Und das ist für mich deswegen interessant. Es hat mich dann auf den Gedanken gebracht, das Reich Gottes ist praktisch dort, wo Menschen vom Heiligen Geist erfüllt sind. Am intensivsten natürlich da, wo ganze Familien, wo ganze Gemeinden, wo ganze Gruppen dieses erfüllt werden, mit dem Heiligen Geist kennen und daraus leben. Und das Reich eines Königs ist ja immer dort, wo sein Wille geschieht. Wo er nicht mehr geschieht, hört praktisch sein Reich auf. Deswegen hat ja Gott dann auch, der Herr uns dann im Vaterunser gesagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das gehört zusammen und der Geist kann nur wirken, wo der Wille Gottes geschieht oder wo wenigstens wir bereit sind, den Willen Gottes zu tun. Dass er uns dabei zur Hilfe kommen muss, versteht sich. Und deswegen hat Jesus auch zu Beginn seines Wirkens in der Öffentlichkeit, unmittelbar nach der Taufe im Jordan, gepredigt, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ohne Umkehr können die Menschen diese Erfahrung des Himmelreichs, diese Erfahrung, dass also der Geist Gottes kommt, können sie nicht machen. Und dasselbe sagt dann Petrus bei dieser berühmten Predigt am Pfingsten, auf die hin sich ja dann 3000 Menschen bekehrt haben. Kehrt um, lasst euch taufen, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Selbstverständlich, ohne Taufe geht's nicht. Und die Taufe für die Ungläubigen war ja auch das Zeichen der vollkommenen Umkehr, des Hineingetauchtwerdens in den Tod Jesu, um mit ihm zu diesem neuen Leben im Heiligen Geist aufzuerstehen. Dieses Umkehr bedeutet, und das ist ja auch das Thema heute Abend, dass wir uns von allem abwenden, was dem Willen Gottes nicht entspricht. Wirklich von allem abwenden, was dem Willen Gottes nicht entspricht. Und bei diesem Schritt müssen wir sehr ehrlich sein. Wir müssen am besten auch den Geist der Wahrheit, den Heiligen Geist bitten, um uns, dass er uns zeigt, wo bei uns noch solche Hindernisse sind, durch die der Heilige Geist gehindert wird, zu uns zu kommen. Und ich muss mich darüber natürlich die Bereitschaft dann haben, mich mit Hilfe Gottes zu verändern, nicht aus eigener Kraft, sondern weil er im Heiligen Geist mir helfen will. Gott wartet ja nur darauf, uns da helfen zu können, damit wir geheiligt werden. Und wie gesagt, deswegen war immer für alle Täuflinge ganz selbstverständlich, dass sie dem Bösen abgesagt haben. Widersagst du dem Bösen? Ich widersage. Und all seiner Macht, ich widersage, und all seiner Herrlichkeit, ich widersage. Ohne diese Absage an dem Bösen geht nichts. Und dann muss ich natürlich Gott um Vergebung bitten für all das, wo ich seine Linien, seine Gebote übertreten habe. Und wir müssen uns klar sein, mit jeder Übertretung, mit jeder Sünde öffne ich mich immer wieder neu für die Mächte der Finsternis. Ich sage immer wieder, ja, ihr dürft ruhig zu mir hereinkommen. Und die klammern sich ja dann an mir fest, die fesseln mich ja, die binden mich ja. Deswegen muss ich immer wieder losgesprochen werden davon. Deswegen ist also für diese Vorbereitung auf die neue Geisterfüllung, was ja der Sinn unseres Seminars ist, ist also diese Umkehr, die Beichte und das Losgesprochen werden in der Beichte ganz entscheidend wichtig. Und wenn wir jetzt gleich die Frage angehen, was hindert denn den Heiligen Geist wirklich zu mir zu kommen? Da möchte ich Sie dringend bitten, dass Sie jetzt ein Blatt Papier sich herlegen und alle Punkte, die ich dann, die für Sie in Frage kommen, sich gleich notieren. Wir machen bei diesen Seminaren immer wieder die Erfahrung, dass gerade Wichtiges und Wichtigstes überhört oder vergessen wird, ausgelassen wird. Und bevor wir also, damit Sie einen kurzen Moment Zeit haben, das Stift und Papier zu holen, werden wir einen kleinen Ausschnitt aus einem Lied hören.
Herr, ich komme zu dir. Und ich steh vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir. Und ich schütze mein Herz bei dir auf. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume auf.
Was hindert den Heiligen Geist wirklich zu mir zu kommen und mich neu zu erfüllen, in mir Wohnung zu nehmen? Gott will ja in mir Wohnung nehmen. Ein ganz wichtiges und großes Hindernis, was heute leider Gottes bei vielen Menschen zutrifft, ist, dass sie sich im Laufe ihres Lebens mit Okkultem oder Esoterischem eingelassen haben. Beispielsweise mit Spiritismus, mit Medien, mit Zauberei, Wahrsagerei, dass sie zum Wahrsager gegangen sind, dass sie gebändelt haben oder zu Bändlern gegangen sind, dass sie am Tischelrücken sich beteiligt haben oder bei diesen Spielen mit dem Ouija-Brett, dass sie das Horoskop lesen in der Zeitung oder sich gar ein Horoskop stellen lassen, dass sie so verschiedene neue, zu uns gekommene Dinge praktizieren, wie zum Beispiel Reiki, aber in der Richtung gibt es eine ganze Reihe andere, weniger bekannte Sachen. Oder dass sie so ein ausgesprochen hinduistisches Yoga praktizieren, unter Umständen auch so bei Lehrkräften, die wirklich im Hinduismus innerlich vor Anger gegangen sind, sich da wirklich erfüllen haben lassen. Oder dass ich ein Mantra-Gebet bekommen habe. Wir treffen in Seminaren immer wieder Leute, die solche Dinge berichten. Zum Beispiel, wenn ich ja direkt, wenn so eine Einführung war, so mit Kerzen und ein bisschen Feierlichkeit in irgend solche Riten, ganz gefährlich. Und es ist notwendig, dass da ein Absagegebet gebetet wird. Normalerweise machen wir es unsere Beichtväter so, dass sie da ein Gebet vorsprechen und dass der Betreffende es nachspricht und sich im Namen Jesu von all dem, was er getan hat, lossagt. Ich komme dann nochmal drauf zu sprechen. Die große Gefahr ist bei all diesen Dingen, dass ich mit den Mächten der Finsternis in Berührung komme. Mehr oder weniger, das lässt sich im Einzelfall nicht sagen, aber bei manchen Dingen kann man sagen, mit Sicherheit komme ich in die Hände solcher Mächte und diese Mächte sind eine Realität und ich habe so viele Leute kommen zu mir, die von diesen Mächten bedrängt sind und wünschten davon wieder frei zu werden und das ist manchmal sehr, sehr schwierig und langwierig. Dazu gehört auch die Beschäftigung und dass ich einlassen auf nichtchristliche Religionen. Eine ganz gefährliche Sache, die es heute gibt, dass ich etwa auch asiatische Kulte praktiziere. Oder auch gefährliche Sache, die ähnlich damit zusammenhängt, dass ich zu einem Abbeter gehe. Dass ich also da zu jemandem gehe, der also da so ein bisschen, manchmal sieht er sogar ein bisschen religiös aus, was sie machen, das ist es aber nicht. In Wirklichkeit, die Forschung hat einwandfrei ergeben, hinter diesen Abbeten stehen alte germanische und keltische Zaubersprüche, die von Generation zu Generation überliefert worden sind und die selbstverständlich mit solchen Mächten in Verbindung stehen. Weshalb manchmal sowas zunächst ja auch durchaus hilfreich sein kann. Es ist ja so, diese Mächte können schon auch manchmal etwas Positives tun, aber sie verlangen hinterher immer dann den Preis dafür, dass sie da den Menschen einen Gefallen getan haben. Das ist also ein höchst gefährlicher Weg und das ist ein Verstoß gegen das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gegen dieses Gebot wird in Deutschland heute massenweise verstoßen. Noch und noch, selbst von Leuten, die in der Kirche sind und wahrscheinlich zu wenig vor diesen Wegen überhaupt gewarnt werden. Ich habe es erlebt, dass ich in einer Gemeinde recht in Ungnade gefallen bin, weil ich in einer Predigt darauf hingewiesen habe. Man möchte sowas nicht hören. Und ähnlich gefährlich ist übrigens, wenn Sie so im Ausland gewesen sind, Indien, Asien, Afrika und ja vielleicht auch Südamerika und dort so Gegenstände mitgebracht haben. Masken aus Afrika, Buddha-Figuren, indische Götterfiguren oder ähnliches. Diese Dinge sind in aller Regel belastet. Und Sie müssen sich dann nicht wundern, wir kennen genügend entsprechende Fälle, dass Leute, die sich in diese Richtung intensiv eingelassen haben, dass die dann solche Gegenstände mitgenommen haben, auch ahnungslos, gar nicht wissend, dass das gefährlich sein könnte. Auf einmal erleben sie, wir sind nacht, sie können nicht mehr schlafen, sind beunruhigt, haben furchtbare Träume oder es passieren sonstige unangenehme Dinge. Diese Dinge sollten wir aus unseren Wohnungen verbannen. Die sind, wenn man so will, das Gegenteil von gesegneten Gegenständen, wie wir sie ja in unseren Wohnungen haben sollten. Gesegnete Kreuze, gesegnete Bilder, gesegnete Kerzen und dergleichen. Die sind das genaue Gegenteil, nämlich das sind andere Mächte, sind mit diesen Gegenständen in Verbindung. Und viele meinen, ach, das ist doch harmlos, was haben die denn? Die nicht-christlichen Religionen, das sind doch genauso Wege zu Gott. Letzten Endes gibt's ja doch nur einen Gott und ob man den Weg oder den Weg geht, das ist doch gleich. Das ist keineswegs harmlos und da kann man gar nicht deutlich genug davor warnen. Wie gesagt, wenn Sie sich in solche Dinge eingelassen haben, bitte dem Beichtvater sagen, und über den Beichtvater spreche ich nachher noch eigens. Ähnlich ist es übrigens auch mit, heute gibt es eine Reihe aus Asien eingewanderte esoterischer Heilwege, Heilmittel, Bachblüten und ich weiß nicht, was es auf dem Gebiet alles gibt. Seien Sie äußerst zurückhaltend. Es gibt Bücher, in denen Sie also sehr gut erfahren können, was ist auf dem Gebiet harmlos und auch ohne Bedenken zu gebrauchen, was ist gefährlich und was ist auf jeden Fall gefährlich und darf man auf jeden Fall nicht machen. Glauben Sie nicht, ach ja, wenn dem geholfen hat, dann wird es mir vielleicht auch helfen und dergleichen. Seien Sie vorsichtig und unsere Väter und uns, die ersten Christen, die wussten ganz genau, zum Beispiel können Sie in der Apostelgeschichte ja noch nachlesen, bis sie die Zauberbücher verbrannt haben. Die Kirchenväter haben immer gewusst, dass nichtchristliche Religionen eine große Gefahr darstellen. Übrigens, das ganze Alte Testament ist ja davon voll, dass das Volk Israel immer von Jahwe abgefallen ist, irgendwelchen Baalgöttern und was weiß ich was nachgelaufen ist, irgendwelchen fremden Göttern und dann immer wieder großes Unglück über Israel hereingebrochen ist, bis sie dann wieder zur Umkehr kamen und wieder zu Jahwe zurückgekehrt sind, zum lebendigen Gott. Was hier notwendig ist, ist der Geist der Unterscheidung. Und wer den nicht oder nicht genügend hat, sollte also da die Finger davon lassen. Oder zum Beispiel gerade bei diesen medizinischen Dingen, im Immanuel-Buchhandlung, rufen Sie da mal ruhig an, da gibt es ein Buch über Wege der Heilung, was gut ist und was nicht gut ist. Besorgen Sie sich dieses Buch, bevor Sie da irgendwelche gefährlichen Dinge in Gebrauch nehmen. Also das ist ein großer Bereich, Okkultes, Esoterisches und alles, was damit zusammenhängt. Wie gesagt, notwendig, sich davon loszusagen, im Namen Jesu ein Absagegebet zu sprechen. Ein weiteres, und es kommen noch ein paar dicke Dinge, ein weiteres, was wir erst noch gar nicht so sehr lang wissen, ist, dass es Belastungen durch die Vorfahren gibt. Dass unsere Vorfahren, Urgroßeltern oder wer weiß, okkult gehandelt haben, Zauberbücher, 6. und 7. Buch Moses und was weiß ich was verwendet haben und selber dadurch mit diesen Mächten in Verbindung gekommen sind. Diese Mächte werden oft weitergereicht von einer Generation zur anderen. So wie es bei den Abbetern auch so. Da gibt eine Generation das an die andere weiter, samt den Belastungen. Wie gesagt, das kann auch hier sein und wir haben genügend Anzeichen, dass es in Deutschland auch ist. Anzeichen dafür können zum Beispiel sein, dass es in einer Familie gehäuft Selbstmorde gibt, gehäufte Unglücksfälle, immer wieder passieren Unglücke oder auch gehäufte Abtreibungen. Und wie gesagt, diese Dinge hängen alle letzten Endes mit diesen Mächten der Finsternis zusammen. Selbstverständlich können diese Dinge auch in Beziehung stehen, dass Menschen, Familien oder Einzelne verflucht sind. Oder auch manchmal, dass bei Erbstreitigkeiten Häuser verflucht worden sind, dass Grundstücke verflucht worden sind. Wie gesagt, all das, was ich sagte, Selbstmorde, Unglücksfälle, Abtreibungen und Ähnliches, können auch mit Verwünschungen zusammenhängen. Menschen, die die Gabe der Erkenntnis haben, können das sehr oft wirklich deutlich erkennen, dass da Verfluchungen dahinter stehen. Und unsere Beichtväter, die von der charismatischen Erneuerung wissen, in aller Regel, wie man damit umgehen kann und wie man die Macht solcher Flüche brechen kann. Das ist notwendig, dass sie, wenn sie da sich vorbereiten auf die Lebensübergabe und erkennen, dass also da so bedenkliche Dinge in ihrer Familie gewesen sind, bitte sagen Sie es dem Beichtvater. Ein anderes ganz großes, wichtiges Kapitel ist das Nichtvergeben. Wenn ich irgendjemand im Leben etwas nachtrage, wenn ich es nicht vergebe, wenn ich Groll gegen ihn im Herzen habe, Bitterkeit, Hass, da halte ich gewissermaßen an der Finsternis fest, am Bösen halte ich fest. Wir sagen ja auch, ich bin dir böse. Ne? Da kommt der Böse drinnen im Wort vor. Und wo mein Herz böse ist und schwarz ist, da kann der Heilige Geist nicht reinkommen und drinnen wohnen. Und deswegen gründlichst prüfen, ob da nicht irgendwo noch Dinge unbereinigt sind. Das kann betreffen die Eltern, das kann betreffen die Kinder, das kann betreffen Verwandte, gerade im Zusammenhang mit Erbstreitigkeiten habe ich noch und noch erlebt, Schwiegermütter und solche Geschichten. Das kann auch sein, Erlebnisse in früher Kindheit, Krieg, Flucht, Kriegsgefangenschaft, dass einem da in diesen wahnsinnig chaotischen Zeiten da wirklich konzentriert Böses geschehen ist. Ich weiß es zum Beispiel von einem Bekannten, der also auch im KZ furchtbar gelitten hat. Das kann sein Missbrauch. Das ist eines der schlimmsten Gebiete und die am meisten die Menschen belasten, wenn sie als Kinder geschlechtlich missbraucht worden sind, sexuell missbraucht oder auch sonst, was weiß ich, sehr bösartig behandelt worden sind, sehr grausam behandelt worden sind. Trotzdem, auch wenn es solche ganz schweren Dinge sind, es ist notwendig, das zu vergeben. Und ich weiß nicht, es kann sein, dass ich es schon mal im Vortrag gesagt habe, Ich habe unter anderem eine junge Frau mal kennengelernt, die war schon in der Nervenklinik, weil sie so durcheinander war, auch Selbstmordgedanken und so weiter hatte. Und ich sprach mit ihr, sie war also missbraucht worden als Kind und ihr Vater war außerordentlich ein Sadist, hat sie gequält. Unter anderem hat er den Hund immer auf sie gehetzt, den bissigen Hund, und der hat sie immer gebissen und hat ganze Fleischstücke rausgerissen. Und sie sagte halt immer wieder, nein, also ich wüsste nicht, wie ich fähig sein sollte zu vergeben. Da habe ich lange mit ihr gesprochen und habe am Schluss gesagt, also ich weiß, dass sie im Moment nicht vergeben können, aber wenn sie es könnten, wenn Gott ihnen helfen würde, dass sie es können, wären sie dann bereit zu vergeben. Und wie gesagt, nach längerem Gespräch sagte sie, naja, ich kann es nicht, aber wenn ich es könnte, würde ich es tun. Da habe ich gesagt, das genügt. Gott wartet ja nur darauf, dass jemand bereit ist und ihn bittet, lieber Gott, hilf mir, dass ich jetzt vergeben kann. Ich habe ihr die Hände aufgelegt, habe in ihrem Namen gebeten, dass Gott ihr diese Kraft geben möchte. Und als sie ein paar Tage später wieder kam, fragte ich sie natürlich als erstes, na, wie steht's mit dem Vergeben? Dann sagte sie, kein Problem mehr. Das Problem war gelöst und sie war frei. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, wenn Sie da Probleme haben, bitte dem Beichtvater sagen, dass da noch Probleme bestehen. Es gibt kaum einen Gedanken, den Jesus so oft betont und unterstrichen hat, wie den, dass wir vergeben müssen. Denken Sie, wie der Petrus kam und sagte, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich gesündigt hat? Soll ich wirklich 7-mal vergeben? Und da sagt der Herr, nein, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Oder denken Sie auch an das Gleichnis, wo der eine dem Herrn Hunderte von Millionen schuldig war und der Herr schenkt ihm die Schuld und dann geht er zu seinem Mitknecht, der ihm nur 100 Euro schuldig ist und tut ihn koinieren und lässt ihn ins Gefängnis werfen, weil er die Schuld nicht zahlen kann. Ja, wie dann der Herr sagt, nein, der erste Vergeben ist rückgängig gemacht, der so mit seinem Nächsten umgeht, der kommt jetzt ins Gefängnis und er kommt nicht mehr raus, bis er den letzten Heller bezahlt hat. Ja, aber dann muss man sagen, wichtig ist bei diesem Vergeben auch Gott gegenüber zu vergeben. Oft haben wir auch, heute habe ich es gerade wieder gehört und gestern, Groll gegen Gott, dass er bestimmte Dinge in unserem Leben zugelassen hat. Wenn ich diesen Groll behalte, dann kann der Heilige Geist nicht zu mir kommen, ist ja ganz klar. Oder wenn ich Misstrauen gegen Gott habe. Ja, lieber Gott, dir ist doch nicht zu trauen. Wer weiß, was du mit mir anstellen würdest, wenn ich mich wirklich in deine Hände begeben würde. Ein weiteres Vergeben ist notwendig mir selbst gegenüber. Wenn ich wirklich Dinge getan habe, die ich wahrscheinlich längst bereut habe und ja, Herr, nur ich weiß, der Herr hat mir vergeben, aber ich vergebe mir nicht. Ich habe solche Fälle in der Seelsorge, ganz tragische Fälle erlebt, wo Leute sich selber nicht verzeihen können und gewissermaßen selber sich ständig bestrafen, bis dorthin, dass sie gesundheitlich Schaden nehmen. Das ist also ein Kapitel, das Nicht-Vergeben. Prüfen Sie sich, ob da Dinge vorliegen bei Ihnen. Ein weiteres sind nicht geheilte Verletzungen. In jedem Menschenleben passieren früher oder später Verletzungen. Und das kann schon zum Beispiel im Mutterleib passieren, dass die Mutter den Gedanken hat, dieses Kind abzutreiben. Das ist schon eine Verletzung dieses Kindes, schon im Mutterleib nimmt es Schaden. Das kann fürs ganze Leben ein Problem später sein, wenn es wirklich auf die Welt kommt. Das kann im Elternhaus sein, Schulkameraden, unglückliche Liebe, ach was weiß ich was. Gibt es eine Vielzahl von, ja, Missbrauch natürlich, habe ich vorhin schon erwähnt. Anzeichen, dass solche nicht geheilten Verletzungen da sind, sind beispielsweise immer wiederkehrende Depressionen, Verzweiflung, dass jemand sich eben ständig sagt, ich sehe mich nicht mehr raus. Dann ein sehr deutliches Zeichen ist die Versuchung zum Selbstmord. Wo solche Versuchungen auftreten, muss man davon ausgehen, dass da wirklich Mächte der Finsternis im Hintergrund stehen, die nichts anderes wünschen, als dass wir uns selber zerstören. Die wollen ja überhaupt, dass alles zerstört wird, dass die Welt zerstört wird, die Familien, die Ehen, alles wollen sie, dass zerstört wird. Und natürlich auch, dass der Mensch, der dieses unglaublich wunderbare Werk des Schöpfers ist, dass der dieses Werk selber zerstört. In diesen Fällen kann dieses Seminar das jetzt nicht aufarbeiten. Da müsste man viel mehr tun. Da in diesen Fällen würde ich empfehlen, wenn es sich um nicht zu schwere Dinge handelt, auch hier mit dem Seelsorger darüber zu sprechen, mit dem Beichtvater, dass er auch persönlich betet um Heilung dieser Dinge. Aber bei schwereren Sachen, da ist es erforderlich, dass Sie mal wirklich ein Seminar um innere Heilung aufsuchen. Und da gibt es eine Reihe Möglichkeiten. Die Häuser, die ich von der charismatischen Erneuerung kenne, die habe ich aufgeschrieben mit allen Adressen. Das können Sie beim Hörerservice abrufen. Da gibt es zum Beispiel Hochaltingen mit dem Pfarrer Burb. Da gibt es das Zentrum in Meiningen, Evangelisationszentrum. Da gibt es die Schwester Valapilla in Sodensalm-Münster oder die Heilende Gemeinschaft in Euskirchen. Oder da, wo besonders Ehe- und Familienprobleme auftreten, Heiligenbrunn bei Landshut und so weiter. Das sind einige Tipps, die ich also da zum Hörerservice gegeben habe. Sie können sie sich dort abrufen. Schließlich noch ein großes Kapitel, Ungehorsam gegen Gott, Sünden und sündhafte Gewohnheiten. Dazu möchte ich sagen, ich habe den Eindruck, dass auch unter uns Christen sehr viele im Grunde im Stand der Todsünde leben. Das heißt, in schwerer Sünde leben, nicht nur so in leichter und naja, das passiert halt einmal, sondern schon schwere Dinge. Um es gleich als erstes zu nennen, vor- und außereheliche Beziehungen. Wie viele Ehen werden heute gebrochen? Wie viele kommen vor der Ehe schon zusammen? Ein ganz schwieriges Gebiet. Nur ganz kurz ein Hinweis. Die Ehe und dieses Einswerden von Mann und Frau, da öffnet sich das Innere des Menschen so sehr, dass wenn da nicht der Schutz Gottes da ist, durch das Sakrament der Ehe, die Mächte der Finsternis in den Menschen eindringen können. Und das geschieht heute leider Gottes massenweise. Und deswegen brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn diese jungen Leute, die so leben, in aller Regel in keine Kirche mehr gehen, keine Sakramente, in den Glauben aufgeben. Das sind eben die Werke der Finsternis am Werk, die Mächte. Wenn also sowas in ihrem Leben irgendwann vorgekommen ist, auch wenn es gebeichtet wurde, bitte sagen Sie es dem Beichtvater. Wir wissen heute, dass jede Art geschlechtliche Vereinigung ein unlösbares Band hinterlässt. Das heißt, die, die eins geworden sind, bleiben in Verbindung miteinander. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Teil sehr schlimme Wege geht, sagen wir mal bis zur Zauberei, Okkultismus, Satanismus oder was es da alles gibt, dann ist der andere, der da sich mit ihm vereinigt hat, hat Anteil an dem, was da an Mächten der Finsternis, am Bösen bei diesem früheren Partner oder bei dieser Partnerin abläuft. Deswegen haben wir gelernt, aus der Seelsorge gelernt, dass diese Verbindung im Namen des Herrn getrennt werden muss. Aber diese Art Trennung, das kennen eben fast nur die Priester aus der charismatischen Erneuerung, weswegen es so notwendig ist, dass sie da einen entsprechenden Beichtvater finden. Ähnlich verhält sich's mit der Abtreibung. Wenn also je in ihrem Leben sowas stattgefunden hat, bitte sagen Sie es dem Beichtvater, auch wenn es schon gebeichtet ist. Wir haben da so einen kleinen, ich nenne es jetzt mal Ritus, kennengelernt, mit der wir sowohl was das Kind als auch was die Mutter betrifft, den Herrn eben bitten können, zu helfen. Ein großes Gebiet heute sind die verschiedenen Formen von Diebstahl und Unehrlichkeit, Ladendiebstahl beispielsweise, Betrug. Hier muss man zum Beispiel gerade auf Steuerhinterziehung hinweisen. Ich habe also schon erlebt, dass bei solchen Seminaren Leute kamen, die also hohe Beträge hinter dem Finanzamt vorbeigeschmuggelt haben, die gekommen sind, um das wieder gut zu machen und sich auch nicht gereut haben, da doch tief in die Taschen zu langen, eben entsprechend dem, was sie sich da unehrlich angeeignet hatten. Hier in diesen Punkten ehrlich sein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann alle Süchte. Ich war früher in der Trinkerarbeit beziehungsweise in Verbindung mit dem Kreuzbund und der Kreuzbundzentrale. Ich habe auch Bücher über dieses Thema bearbeiten müssen. Unser alter Prälat Schelott, das war so mein erster Arbeitgeber, der hat zu uns immer gesagt, und er kam aus einer Trinkerfamilie, die echt Süchtigen sind besessen. Da sind Mächte der Finsternis dahinter. Das hat er auch in den Predigten und so weiter immer wieder gesagt. Und wir Jungen haben zu ihm gesagt, ach Herr Prälat, bitte schön, reden Sie doch über sowas nicht so. Das wollen die Leute heute nicht mehr hören, das passt nicht mehr so in unsere Zeit. Aber er hat nicht aufgegeben, er hat es immer wieder angebracht, auch wenn wir noch so oft gesagt haben, bitte schön nicht. Aber heute weiß ich, und es gibt den Nachweis, dass das tatsächlich so ist. Und deswegen sind diese Süchte auch so schwer zu überwinden. Aber mit Gottes Hilfe, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, ich habe es letztes Mal, glaube ich, schon auf Teen Challenge hingewiesen, die als Erste das entdeckt haben, dass man also durch Gebet und Taufe im Heiligen Geist Menschen von der Sucht befreien kann. Gott kann diese furchtbaren Verbindungen, die wir mit dem Bösen eingegangen sind, er kann sie überwinden. Aber da braucht es sehr viel Gebet und auch sehr viel Geduld. Bei den Challenge, die Leute, die sind in der Regel ein Jahr lang dort, wo sie um diese Freiheit ringen, aber die meisten schaffen es dann auch. Und so ähnliche Häuser gibt es ja katholischerseits inzwischen auch. Dann ein anderes Gebiet, wo ich auch unter Umständen schweren Schaden anrichte, ist Lüge und Verleumdung. Dass ich wirklich anderen durch Verleumdung oder dadurch, dass ich solche Verleumdungen weitererzähle, schwer schade. Da kann viel Unheil passieren. Überhaupt das ganze Tratschen über die anderen. Wer viel über andere redet und immer wieder auf ihre Fehler zu sprechen kommt, ist ein Zeichen, dass er seine eigenen Fehler noch nie erkannt hat. Jesus sagt, was siehst du? Den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken im eigenen Auge siehst du nicht. Wer viel tratscht und über andere herzieht, der mit Sicherheit sieht er den eigenen Balken nicht. Der bräuchte jemand, der ihm offen darauf hinweist, wo sein Balke ist. Ähnlich steht es mit dem Mobbing. Sie wissen alle, kennen Fälle, wo das bis zu Selbstmorden und Unglücken geführt hat. Wenn Menschen derart von anderen ständig angegriffen werden. Auch hier kann die Möglichkeit bestehen, dass ich mich schwer schuldig mache. Schließlich als letzten Punkt in dieser Reihe. Viele heute, auch in der katholischen Kirche, Katholiken glauben, es sei nicht mehr notwendig, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Ja, kann man mal ruhig ausfallen lassen, heute passt mir gar nicht so gut, heute habe ich eigentlich was anderes vor, was Wichtigeres. Wir haben vergessen, dass jedes leichtfertige Nichtbesuchen des sonntäglichen Gottesdienstes eine schwere Sünde darstellt. Und zwar schwer deswegen, weil ich hier Gott verleugne. Ich erkläre praktisch, anderes als Gott ist mir wichtiger. Das heißt, ich habe andere Götter. Ich opfere meine Zeit anderen Göttern und halte sie Gott vor. Und Das ist im Grunde genommen ein Stück Abfall vom Glauben. Und Abfall vom Glauben war für die frühe Kirche immer gehörte zu den schwersten Sünden, die es überhaupt gibt. Wobei dieser Abfall den ersten Christen ja recht leicht gemacht worden ist. Bei Verfolgungen, sie wussten, mir droht unter Umständen Todesstrafe. Und dann wurde ich also unter Umständen da so vor ein Götterbild geführt und da war eine Schale mit Feuer und dann hieß es, ja, bitteschön, streuen Sie ein paar Körner Weihrauch den Göttern, ist ja ganz harmlos, ein bisschen Weihrauch, mehr brauchen Sie ja nicht tun. Und wer das gestreut hat, gut, der kam mit dem Leben davon, wer es nicht gestreut hat, der wurde umgebracht, nicht? Und dann sind natürlich immer wieder Christen in Gefahr gekommen, zu sagen, ach, na ja, dann streue ich halt ein bisschen Weihrauch. Ne? Das ist Abfall von Gott. Das ist Verleugnung des Glaubens. Und wenn ich dann trotzdem, obwohl ich Gottesdienste leichtfertig versäumt habe, ich meine, es gibt Fälle, zum Beispiel, also Urlaub würde ich nicht dazu rechnen oder sonstige Freizeitvergnügen, aber wenn ich zum Beispiel selber krank bin, sodass ich nicht aufstehen kann, ganz klarer Fall, dann schaue ich es halt im Fernsehen an oder im Radio erst so. Oder wenn ich einen Schwerkranken oder ein Baby oder sowas betreuen muss und nicht weggehen kann, dass niemand anderes diesen Kranken betreuen kann, nur ich selber, dann bin ich natürlich auch entschuldigt. Im Übrigen gibt es natürlich auch Fälle, dass ich während der Gottesdienstzeit arbeiten muss, aber dann habe ich ja die Möglichkeit, Vorabendmesse oder Sonntagabendmesse mir einen Zeitpunkt zu suchen, der passt. In aller Regel muss ich nicht vom Samstagmittag bis Montag früh ununterbrochen wo arbeiten, sodass ich gar nicht weggehen kann. Und selbst wenn es mal der Fall wäre, dann kann ich ja hergehen und kann sagen, gut, dann gehe ich am Dienstag in die Kirche oder am Mittwoch und tue halt den ausgefallenen Sonntag nachholen. Im Übrigen, wer sich also mal anschauen will, wie die alte Kirche über diese Dinge gedacht hat, schlagen Sie sich ruhig mal, können Sie notieren, Galater 5, das fünfte Kapitel, den Vers 19, die Werke des Fleisches auf. Da haben Sie eine wunderbare Liste all der Dinge, wo Paulus sagt, wer diese Dinge tut, der hat keinen Anteil an Jesus, der kann nicht ins Reich Gottes eingehen. Wie gesagt, ich möchte Ihnen sehr ans Herz legen, diese Beichte gut vorzubereiten und wirklich möglichst zu Beichtfeldern gehen, die der CE nahestehen. Und Sie haben ja diese Liste mit dem Buch bekommen, wo eine ganze Reihe dort steht, wo in verschiedenen Diözesen solche Angebote sind. Und wenn Sie da für sich nichts Geeignetes finden, dann drehen Sie das Blatt um. Da stehen die Diözesanverantwortlichen der charismatischen Erneuerung alle drauf. Und dann suchen Sie sich Ihren Verantwortlichen, rufen ihn an und sagen, Sie machen in Radio Horeb dieses Seminar mit. Sie möchten gerne wissen, wo Sie bei einem charismatischen Priester beichten können, der diese Dinge kennt und wo Sie dann auch die Hände aufgelegt bekommen, dass Sie Ihr Leben dem Herrn übergeben können und auch dieses Gebet um den Heiligen Geist empfangen können. Bitte melden Sie sich, wenn es irgend geht, schriftlich an und geben Sie also Ihren Absender an, möglichst auch Ihre Telefonnummer oder Ihr E-Mail. Und jetzt habe ich noch einen besonderen Hinweis für die Leute aus dem Umkreis von München. Bei meiner Mitarbeiterin Schwester Erna Schmidt so soll man sich ja melden oder kann man sich melden neben anderen Priestern und Möglichkeiten. Da ist aus Versehen die Postleitzahl nicht notiert worden. Die Straße ist angegeben, aber nicht die Postleitzahl. Die lautet 81373. Ich wiederhole nochmal, 81373, sodass Sie also da die Meldungen, was da in diesem Bereich München ist, dass Sie die auch wirklich hinschicken können. Wie gesagt, in der charismatischen Erneuerung haben wir da eine Reihe durch die Seelsorgserfahrung Eigenheiten, die wichtig sind. Ich habe ja Abtreibung und so weiter, verschiedene Punkte eigens erwähnt. Es ist wichtig, zum Beispiel, wenn Sie sich ins Okkulte eingelassen haben, unbedingt sich davon loszusagen. Oder wenn Sie Schwierigkeiten in der Vergebung haben, dass also für Sie und mit Ihnen in diese Richtung gebetet wird. Wenn es wirklich gar nicht anders geht. Sie können natürlich auch sich einen Priester, ich will mal so sagen, vom alten Schlag suchen. Zum Beispiel, das sind Leute, die noch wissen, dass es die Mächte der Finsternis gibt und dass der Satan eine Wirklichkeit ist. Notfalls können sie zum Gebet, zum Beichten auch zu ihm gehen. Notfalls müssen sie dann vielleicht sagen, wenn sie über Okkultes da irgendwann mal in Berührung gekommen sind, Herr Pfarrer, bitteschön, tun Sie mir da ein Absagegebet vorbeten. Und wenn alle Stricke reißen, dann müssen Sie es wenigstens alleine für sich beten. Zum Beispiel, dass Sie sagen, Herr, es tut mir so leid, dass ich mich in diese Dinge eingelassen habe. Und ich sage mich jetzt in deinem Namen davon los. Und dann sagen Sie, im Namen Jesus sage ich mich los von Bändeln, von Tischelrücken und was es eben gewesen ist. Im Namen Jesus sage ich mich davon los. Das können Sie auch immer wieder sagen, wenn Sie das Gefühl haben, und ich weiß, dass es Leute gibt, die das merken, dass sie von bösen Mächten manchmal angegriffen werden. Dass sie sagen, du Macht der Finsternis, im Namen Jesus sage ich mich los von dir. Oder wenn Sie sich angegriffen fühlen, du Geist der Angst oder du Geist des Selbstmords oder was immer es ist oder des Zorns, im Namen Jesu befehle ich dir, dass du mich jetzt verlässt. Im Namen Jesu, ich befehle dir, du hast mich zu verlassen. Wie gesagt, wenn sie das wirklich getreulich tun, und das muss, würde ich fast sagen, jeder Christ irgendwann mal tun, manche mehr, manche weniger. Aber ja, stehen in diesem Kampf. Und Paulus hat ja auch über diesen Kampf mit den Mächten der Finsternis sehr deutlich geschrieben.
Ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Bei dir auf, was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du bist Sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich, gib mir ein
in dieser Woche, ich erinnere Sie daran, dass Sie ja alle das Begleitheft haben und jeden Tag mit diesem kleinen Text sich beschäftigen sollen, dann darüber beten, mit dem Herrn darüber sprechen und wenn es geht auch in der Bibel lesen. In dieser Woche geht es vor allem darum, dass wir für jeden von uns dieses neue Leben erbitten vom Herrn und dass wir ihn auch bitten, dass er uns zeigt, wo wir eventuell noch gereinigt werden müssen, dass der Heilige Geist wirklich zu uns kommen kann. Im Grunde, der Geist Gottes wartet ja nur darauf, zu Ihnen zu kommen. Wenn die Schwierigkeiten weggerückt sind, was möchte ich sagen, das ist so wie bei einem Wehr, wenn man es hochlässt und da war es aufgestaut, das Wasser, und dann kommt es mit aller Wucht, wenn die Hindernisse weg sind, kommt es und fließt in sie hinein. Jesus hat uns ja gesagt, er hat uns diese Verheißung gegeben. Wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater euch den Heiligen Geist schenken, wenn ihr ihn darum bittet? Ja, deswegen handeln ja auch so viele Lieder davon, um dieses Gebet, um den Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, komm zu uns. Das sind die Verheißungen, die Jesus uns gegeben hat. Und es ist wichtig, dass wir seinen Verheißungen glauben, dass wir da keinen Zweifel anmelden. Abraham, der Vater des Glaubens, ist deswegen so berühmt geworden, weil Gott ihm eine Verheißung gegeben hat. Er hat zu ihm gesagt, komm, pack deine Sachen, nimm deine Tiere, nimm deine Familie, ich führe dich in ein Land, ein wunderbares neues Land. Und was hat der Abraham gemacht? Er hat seine Sachen gepackt, er hat Gott geglaubt, hat sich darauf eingelassen und ist losgezogen. Und das ist genau die Situation, in der jeder von uns steht, dass wir wirklich, Gott gibt uns die Verheißung, ich will euch den Heiligen Geist in Fülle geben, aber ich muss selber meinen Teil dazu tun. Das hat uns übrigens Guardini damals schon so schön gesagt, der war ja für mich ganz wichtig für meine geistliche Entwicklung. Glauben heißt, Gott tut etwas und der Mensch tut mit. Gott tut das Entscheidende, aber ein Stück weit muss ich selber mittun, zum Beispiel eben bei dieser Beichte, bei dieser Form der Umkehr. Ich werde dann das nächste Mal weiter noch genau über diese Lebensübergabe sprechen, wie das Ganze vor sich geht, was es auf sich hat mit diesem Neuerfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Im Übrigen darf ich noch mal jetzt schon darauf hinweisen, wer nicht in dieser Weise, wie ich es jetzt geschildert habe, gebeichtet habe, den würde ich bitten, nicht zu kommen, Leben zu übergeben und um Geisterfüllung zu bitten. Das kann gefährlich sein, wenn er noch mit Mächten behaftet ist und um den Heiligen Geist bittet. Wir haben da Fälle erlebt, die also schon ein Stück weit problematisch waren und problematisch sind. Das ist nicht gut, sondern ich muss das, was ich selber tun kann, das muss ich wirklich getreulich tun. Gott tut dann das Seine schon von sich aus. Ja, und dann werden wir beim nächsten Mal auch noch genauer darüber sprechen, was es eben mit diesen Gaben des Heiligen Geistes auf sich hat. Ich habe sie ja schon mal erwähnt. Darf auch noch mal hinweisen, dass es ja ein eigenes Seminar darüber gibt, das ich da im Frühjahr heuer bei Radio Horeb hatte. Und über den CD-Dienst können Sie das ja immer noch beziehen. Vor allem auch über die Sprachengabe, über wie wir uns für diese Sprachengabe öffnen können, dass wir dieses Geschenk wirklich empfangen können. Darüber will ich also dann das nächste Mal sprechen. Soweit das, was ich Ihnen heute mitgeben wollte.
Leben im Geist, Seminar, was ist das? So die Frage zu dieser Reihe. In diesem Sinne hören Sie heute den vierten Teil dieser Reihe, und zwar heute das Thema Umkehr, aber wie? Mit Dr. Hans-Martin Lochner von der charismatischen Erneuerungsbewegung in Königsdorf bei München. Wir haben jetzt noch wenige Minuten Zeit, falls Sie eine Frage zu dem bis jetzt Gehörten haben, können Sie jetzt noch anrufen im Studio. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir eben auch nach dem sechsten Teil, der am 25. Oktober gesendet wird, dann auch eine Fragestunde haben zum gesamten Umfang, inhaltlichen Umfang dieses Leben im Geist Seminars. Aber falls Sie schon jetzt Näheres wissen wollen, wie es Ihnen damit geht und heute zu diesem Thema Umkehr, aber wie, vor allem auch zum Thema Beichte, weil das ja heute im Mittelpunkt gestanden ist, Erneuerung im Glauben und erfüllen lassen vom Heiligen Geist bedingt ganz wesentlich auch die eigene Umkehr, das persönliche Umkehren, sonst kann der Heilige Geist nichts Neues in uns wirken. Und die Kräfte der Finsternis, die besetzen jeden kleinsten Winkel, wo wir dem Willen Gottes zuwiderhandeln. Das sollten wir uns immer wieder vor Augen halten. Und Dr. Hans-Martin Lochner hat ja auch Hinweise gebracht, wo wir in der Heiligen Schrift auch ganz klar und ausführlich darüber lesen können. Bei Galater 5 etwa, da werden eben Laster aufgezählt, Dinge, die einfach Gott ganz radikal widersprechen. Und wo immer es auch die kleinste Dinge sind, die wir nicht im Willen Gottes tun, gegen Gott uns stellen, Dinge, die wir für uns so im Geheimen quasi für uns behalten wollen, das hindert uns daran, erneuert zu werden durch den Heiligen Geist. Ich lade Sie nun ein. Sie können anrufen unter der Telefonnummer 0700 80 85 80 85. Oder wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann mit der Vorwahl 0049 700 80 85 80 85. Vielleicht eine praktische Frage vorweg, Dr. Hans-Martin Lochner. Die Beichte, wenn es Menschen sind, die schon lange nicht mehr gebeichtet haben, die aber einen wirklichen Umkehrwillen plötzlich entfalten und sich vornehmen, ja, ich möchte jetzt einmal zu einem Priester gehen und wirklich beichten. Und die scheuen sich dann oft davor, weil sie nicht wissen, ja, wie soll ich das angehen? Gibt es da vielleicht eine Empfehlung, wie man das ganz einfach einmal tun kann?
Ja, also der einfachste Weg wäre, ich meine, ich habe ja viele Anregungen gegeben, aber ein Gotteslob sich herzunehmen. Und da sind ja Nummern drinnen und diese Nummern zwischen 60 und 64 sind mehrere sehr gute Beispiele, sehr gründliche, schlichtere, aber auch schwierigere für die, die es also ja besonders genau nehmen wollen. Also da haben sie eine wunderbare Möglichkeit, sich vorzubereiten, im Übrigen also unvorbereitet zum Beichten zu gehen, das hat keinen Sinn. Sie müssen sich da schon mal eine Stunde Zeit nehmen. Ich weiß von einer Frau, ich war sogar nicht katholisch, die hörte, die hatte Schwierigkeiten, hörte, man soll beichten. Die ging her, hat jeden Tag sich einen Zettel genommen, 10 Minuten, Viertelstunde, gebetet, Herr, bitte zeig mir, was in meinem Leben falsch war. Und da hat sie immer wieder aufgeschrieben, was sie gehört hat und gesehen hat, vom Herrn gezeigt bekommen hat. Und jeden Tag hat sie ihre Notizen ergänzt und dann ist sie mit diesem Zettel zum Priester gegangen und hat dann hinterher nach der Beichte festgestellt, dass alle ihre Probleme weg waren, vor denen, mit denen sie vorher so zu kämpfen hatte.
Wir haben eine Hörerin. Ich begrüße Frau Brigitte. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage, Herr Dr. Lochner. Und zwar, was ist mit der Homöopathie und wenn Medikamente durch Routen ausgetestet werden oder bioelektrische Funktionsdiagnostik? Ich höre Sie.
Ja, also diese biologische Testmethode, die kenne ich selber nicht. Aber das Pendeln oder ähnliche Dinge, die sind nicht empfehlenswert, sich eben beim Homöopathen oder Heilpraktiker, der diese Praxis hat, dorthin zu gehen. Das würde ich auf jeden Fall nicht tun. Über die Homöopathie gibt es Diskussionen. Die einen sagen, das ist ein Mittel wie andere auch. Andere sagen, nein, sie hätten die Erfahrung gemacht, dass es gefährlich sei. Wieder andere sagen, ja, ich mache das so, wenn ich solche Mittel habe, ich segne die, damit sie mir zum Segen werden. Das Segnen übrigens, das ist in jedem Fall immer eine gute Sache. Wir sollten alles, was wir zu uns nehmen, eigentlich segnen. Deswegen gibt es ja auch das Tischgebet. Aber wie gesagt, da gibt es dieses Buch. Im Moment habe ich es nicht neben mir liegen, deswegen kann ich es Ihnen nicht so genau sagen. Dieses Buch, wo eine Frau, eine Heilpraktikerin, die in der charismatischen Erneuerung ist, sehr genau das beschreibt. Sie finden es also über die Emanuel-Buchhandlung. Die Adresse haben Sie ja. Dort können Sie sich das Buch besorgen.
Ich begrüße nun Frau Pfeiffer. Grüß Gott.
Ja, guten Abend. Herr Dr. Lochner, ich habe auch noch eine Frage bezüglich dieser Therapien, weil ich arbeite in einer Apotheke Und da haben wir natürlich viele dieser naturheilkundlichen Sachen, Homöopathie, Bachblüten, solche Sachen. Ich meine, das ist, finde ich, recht schwierig, so allgemein sowas zu sagen, weil ich denke, dass es doch vielleicht auch wichtig ist, in welcher Art ich das anwende. Hinter diesen Bachblüten steht ja, wenn man das jetzt richtig sich damit beschäftigen würde, bestimmte Philosophie, die sich, denke ich, nicht so verträgt eben mit der katholischen Lehre.
Genau, ja.
Aber die Mittel an sich müssen doch jetzt, wenn ich nicht diese Philosophie für mich mich vertiefe, müssen doch deswegen dann nicht schlecht sein, oder?
Also das ist eben diese Schwierigkeit, die Sie genau richtig sehen. Wie, mit was kann ich mich einlassen, mit was lieber nicht oder mit was auf keinen Fall? Ich kann Sie dann noch einmal auf dieses Buch hinweisen.
Ja.
Ich werde es das nächste Mal genauer mir anschauen nochmal und zitieren. Ich habe es nämlich bei mir in München immer auf dem Büchertisch, weil das so viel gefragt wird. Wege der Heilung heißt es, aber ich kann die Verfasserin nicht nennen.
Ja.
Es ist erschienen im D&D Verlag, wo auch das Begleitbuch erschienen ist.
Mhm.
Und die Frau ist als Heilpraktikerin und Frau, die also voll in der charismatischen Erneuerung steht, versucht sie, das ein bisschen auseinander zu gliedern.
Ja.
Und die kann das natürlich viel besser, wie ich es tun kann. Ich habe mich auch dort selber informiert, weiß aber, dass es also da auch innerhalb der Charismatik doch zum Teil unterschiedliche Bewertungen gibt.
Ja, also ich denke schon, dass es wichtig ist, dass jemand, der sich auch grundsätzlich mit solchen Dingen befasst hat, da was drüber sagt, weil mir sind auch jetzt Leute schon begegnet, die eben gesagt haben, ja, Aromatherapie und das ist alles des Teufels. Und letztendlich habe ich dann aber festgestellt, dass diejenigen gar nicht gewusst haben, was das eigentlich ist. Das ist gar keine Therapie, das ist einfach, wenn ich Rosenblüten destilliere, dann kommt hinten Rosenöl raus. Was an dem Rosenöl des Teufels sein soll, kann ich nicht verstehen, weil da steht überhaupt keine Philosophie dahinter. Und das ist einfach nur eine Art des Pflanzenauszugs, sozusagen. Also,
ich muss auch sagen, ich rieche sehr gerne was Gutes. Ich merke selber für mich, wie anregend das manchmal sein kann für mich. Ja. Zum Beispiel mal in eine Flasche mit Kölnisch Wasser reinriechen. Oder
genau,
so.
Das ist Orangenblüten und verschiedene andere noch. Und das, ich glaube nicht, dass es, da es, glaube ich wirklich, wie Sie sagen, da muss man wirklich unterscheiden.
Es gibt eine gewisse Schule, die ist aber nicht so im Katholischen so stark vertreten, sondern außerhalb, mehr bei manchen Freikirchen, die sagen, alle Therapien, die nicht wissenschaftlich genau belegbar sind, sind vom Teufel und müssen abgelehnt werden. Das geht bis hin zur Fußsohlenmassage und ähnlichen Dingen. Ja, natürlich Akupunktur und sowas. Also da, das halte ich persönlich für zu radikal.
Ja, weil was ist wissenschaftlich belegt, das ändert
genau.
sich ja immer wieder.
Genau.
Ja,
gut.
Ja, danke für diese interessante Frage.
Ja, ich danke Ihnen auch und wünsche noch einen schönen Abend.
Ebenfalls.
Danke, auf Wiederhören. Frau Doris geht sich noch für eine kurze Frage aus. Guten Abend, grüß Gott.
Grüß Gott. Ich danke herzlich für die Vorträge und habe eine Frage, ob man die Beichte aufschieben kann bis nach dem letzten Vortrag.
Also es ist so, beim nächsten Mal spreche ich über die Lebensübergabe und anschließend sollten Sie Beichte und Lebensübergabe diesen Weg beschreiten.
Ah, ja.
Der sechste Vortrag, der ist eigentlich gedacht, nachdem dieser Schritt geschehen ist, nämlich wie es weitergeht. Man muss sich immer vor Augen halten, dieses Erfülltwerden mit, neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, ist nicht ein Ende, ein Ziel, ach, jetzt habe ich es erreicht, jetzt geht's mir gut, sondern es ist ein Anfang genau wie die Taufe und die Firmung, die ja ursprünglich bei den Erwachsenen zusammen war, ne? Sofort nach der Taufe war die Firmung und der Mann war ausgerüstet mit dem Heiligen Geist und jetzt fing sein eigentliches religiöses Leben an. Und so ist es hier auch. Das ist ein Anfang. Und wie dieser Anfang aussehen soll, das ist Thema im sechsten Vortrag.
Dankeschön.
Ja, danke für die Frage.
Danke.
Danke, auf Wiederhören, Frau Doris. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendezeit angelangt. Heute der vierte Teil, das Umkehr, aber wie im Leben, im Geistseminar. Ich bedanke mich bei Ihnen, Dr. Hans-Martin Lochner, und bis zum nächsten Teil am 18. Oktober, dann erfüllt vom Heiligen Geist. Auf Wiederhören. Alles
und
Gute und Gottes.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen und auch bei der Technik und alle, die jetzt so eifrig mitgetan haben.
Danke, auf Wiederhören.
Gute Nacht.
Ich verabschiede mich am Mikrofon und bedanke mich fürs Zuhören. Martin Löschberger.